Jerusalem, Stadt des Friedens, Stadt der Anbetung. Jerusalem, Stadt des jüdischen Heiligtums, Stadt des Tempels und Stadt der Begegnung. Zwei Männer begegnen sich im Tempel und um sie herum versammeln sich die Priester und das gesamte anwesende Volk. Es ist das vierte Regierungsjahr Zedekias. Er ist König von Israel in dieser Zeit. Und die beiden Männer, die sich dort gegenüberstehen, haben jeweils eine Botschaft an die Anwesenden zu richten. Eine Botschaft, die vom Inhalt total konträr ist. Beide Männer sind traditionell gekleidet im Gewand des Propheten. Also nichts Außergewöhnliches, wenn man sich die beiden Männer anschaut. Das Außergewöhnliche, das Faszinierende an der Situation liegt darin, dass ein Prophet ein Joch um seinen Nacken gebunden hatte. In meiner Kindheit habe ich einmal ein Joch gesehen. Es waren zwei stabile Holzstücke, die um den Hals eines Ochsen gelegt und zusammengebunden waren. Und damit war der Ochse dann in der Lage, schwere Lasten zu ziehen und zu tragen. Und nicht nur Ochsen, sondern auch Pferde wurden in der Zeit mit diesem Joch belastet. Und seit der Zeit habe ich so dieses plastische Bild des Ochsen mit dem Joch um den Hals vor meinen Augen. Wenn ich jemand sagen höre, was vielleicht nicht mehr so häufig vorkommt, aber doch immer mal wieder: Ich habe mein Joch abgelegt. Hanania und Jeremia, zwei Propheten des Gottes Israel. Zwei unterschiedliche Botschaften. Wem soll das Volk jetzt glauben? Wer spricht im Auftrage Gottes? Welcher Bibelauslegung glaube ich? Hanania formuliert die Sätze so: Der Herr, der Gott Israels, der Herr der ganzen Welt, sagt, ich zerbreche das Joch des Königs von Babylon. In 2 Jahren bringe ich alle heiligen Geräte, die Nebukadnezar mitgenommen hat, nach Jerusalem zurück, in den Tempel zurück. Und als Zeichen für das Volk nahm Hanania Jeremia das Joch vom Nacken und zerbrach es vor den Augen des Volkes. Der Herr sagt, in 2 Jahren seid ihr frei und kommt zurück. Hanania spürt die Ängste des Volkes und greift die Botschaft damit auf. 2 Jahre müsst ihr euch gedulden. Nur 2 Jahre, dann seid ihr wieder in eurer Stadt, in eurem Tempel. Dann könnt ihr wieder eurem Gott in eurem Heiligtum anbeten. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht für die Gefangenen. Sie bringt nämlich Hoffnung und Zuversicht in die Herzen der Menschen. Nur 2 Jahre, das halten wir doch locker aus. Und die Dunkelheit in ihren Gedanken beginnt sich so langsam aufzuhellen. Sie atmen auf. Wir riechen schon den Duft der Freiheit. Lügner, entgegnet Jeremia. Hanania, du bist ein Lügner. Der Herr hat dich nicht gesandt. Du willst das Volk nur verführen. Deine Vorhersagen, deine Botschaften werden so nicht eintreffen. Und ein bisschen radikal formuliert Jeremia dann die Botschaft: Hanania, du wirst das Ende dieses Jahres nicht mehr erleben. Zwei Propheten, zwei Visionen, zweimal sprechen sie im Auftrage ihres Gottes. Ja, wer hat dann recht? Wer spricht im Auftrage des Gottes Israels? Welche Zukunft haben dann diese verschleppten Israeliten zu erwarten? Und ich möchte mit euch jetzt gemeinsam aus dem Buch des Propheten Jeremia lesen. Wir lesen aus dem Buch des Propheten Jeremia aus dem 29. Kapitel und lesen dort die Verse 1 bis 11. Jeremia, Kapitel 29, die Verse 1 bis 11. Der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylon an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren, an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der babylonische König hatte den König Joachim, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem sowie die Schmiede- und Festungsbauleute aus Jerusalem weggeführt. Jeremia schickte den Brief durch Elasa, den Sohn Schaphans, und Gemaja, den Sohn Hilkias, die von König Zedekia zu Nebukadnezar nach Babylon gesandt worden waren. Der Brief hatte folgenden Wortlaut: Der Gott Israels, der Herr der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ: Baut Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herr der Welt, hat gesagt: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die das für euch träumen, was ihr euch erwünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch an. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, das babylonische Reich besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, sage es. Tja, die jüdische Gemeinde in Babylon bekommt diesen Brief von Jeremia. Sie lesen ihn und sie werden sich sicher freuen. Nein, ich glaube nicht, sie sind geschockt. 70 Jahre. 70 Jahre und nicht 2 Jahre müsst ihr dort bleiben. 70 Jahre. So lange hatten sie es sicher nicht erwartet. Die älteren Israeliten werden ihre heilige Stadt nie mehr wiedersehen. Und die heutigen Kinder werden als alte Männer und Frauen zurück nach Jerusalem gehen. Das ist der Wille eures Gottes. So ist er. Nicht 2 Jahre, 70 Jahre. Nein, Herr, ich will raus aus Babylon. Ich will raus aus diesem heidnischen Land. Was soll ich hier 70 Jahre? Nein, du wirst bleiben. Du wirst bleiben, diese 70 Jahre lang. Und diese 70 Jahre sind natürlich für einen Gefangenen so eine gefühlte Ewigkeit. Oh Mann. Baut euch Häuser, legt euch Gärten an, arbeitet dort, sucht euch einen Job, damit ihr ausreichend Nahrung habt, damit ihr leben könnt. Und heiratet, gründet Familien und sorget euch um das Wohl der Stadt, in der ihr lebt. Denn wenn es eurer Stadt gut geht, nur dann geht es auch euch gut. Und das ist sicher richtig. Und dann kommt praktisch dieses Wort so zwischen den Zeilen herdurch: Akzeptiert euer Los für die kommenden Jahre. Akzeptiert es, denn ihr habt keine andere Wahl. Passt dich deiner Umgebung an und integriere dich in die bestehende Gesellschaftsordnung. Betet für euch und betet für die anderen. Und lebt auf der menschlichen Ebene mit den Babyloniern zusammen. Und dann werdet ihr miteinander auskommen. Ich habe mir so, als ich mir so die Predigt überlegt habe, diese Worte Jeremias so in Gedanken zu Gemüte geführt und ich sehe sie vielleicht als einen Aspekt jener Tatsache, dass es die Israeliten, wenn wir mal so die Geschichte des jüdischen Volkes verfolgen, dass die Israeliten es immer wieder geschafft haben, sich in alle bestehenden Gesellschaftsformen zu integrieren. In ihnen zu leben. Und jetzt kommt der andere Punkt. Sie haben es geschafft, in diesen Gesellschaftsordnungen zu leben, ohne ihre religiöse Identität zu verlieren. Unser menschliches Leben hat gute Zeiten und schlechte Zeiten und es hat längere Krisenzeiten. Und in den Krisenzeiten stelle ich mir immer öfter die Frage, was erwarte ich denn von meinem Leben? Was erwarte ich von meinem Gott? Hilfe im Alltag? Selbstverständlich. Er soll mir dabei helfen, dass ich gesund bleibe, dass mein Leben in geraden Bahnen verläuft, dass ich die Liebe meines Lebens finde, dass mein Glaube stark und unerschütterlich bleibt. Ja, diese und viele Dinge mehr erwarte ich von meinem Gott, natürlich. Aber dieses und anderes erwarten die Israeliten auch. Doch dann kommen eben diese Krisenzeiten, die ich eigentlich gar nicht haben will. Jene Zeiten, in denen mein Leben nicht so in geraden Bahnen verläuft, in denen aus Liebe Hass wird, in denen meine Gesundheit einer vielleicht tödlichen Krankheit weichen muss, in denen ich jahrzehntelang in einer nicht gewollten Gefangenschaft leben muss. Auch diese Zeiten kommen. Aber welche Zeiten, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt heute Morgen, welche Zeiten prägen mein Denken mehr, mein Fühlen, mein Handeln? Welche Zeiten prägen mich mehr? Die guten Zeiten, in denen scheinbar alles gelingt, oder die schlechten Zeiten, in denen scheinbar alles misslingt? Der alte Indianer Seskate und sein Enkel Tahuame saßen in ihrem Tipi, in ihrem Zelt am Lagerfeuer. Seskate, von vielen harten Wintern gezeichnet, war ein sehr weiser Mann. Sein langes, weißes Haar reichte ihm bis zur Hüfte. Seine faltige Haut war gegerbt von der Sonne. Und Tahuame war ein Knabe von etwa 6 Jahren. Er verehrte seinen Großvater. Er liebte vor allem die vielen Geschichten, die der alte Mann zu erzählen wusste. Für eine Zeit starrten beide wortlos in die lodernden Flammen. Und nach einer Weile forderte der Kleine seinen Großvater auf, ihm eine Geschichte zu erzählen. Erzähl mir eine Geschichte, Großvater. Und so begann der weise Mann. In deinem Leben wird dir vieles widerfahren, Tahuame, vieles. Doch wisse, dass alles, was dir widerfährt, aus deinem Herzen kommt. Und in deinem Herzen leben 2 Wölfe. Der eine Wolf, das ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens und der Verzweiflung. Er bringt dir böse Träume, viel Leid und Schmerz. Und der andere Wolf, das ist der Wolf des Lichts, der Hoffnung, der Lebensfreude und der Liebe. Er bringt dir gute Träume, er schenkt dir Mut und Hoffnung. Er zeigt dir den rechten Weg und gibt dir weisen Rat. Tahuame sah seinen Großvater mit seinen großen Augen an. Und der Alte schwieg eine Weile und legte seine Hand auf die Schulter des Knaben. Und voller Ungeduld fragte der Kleine, erzähl weiter, Großvater, erzähl weiter. Was ist mit den Wölfen in meinem Herzen? Was ist mit ihnen? Beide Wölfe kämpfen oft miteinander. Sie umkreisen sich gegenseitig und fletschen ihre Zähne. Sie gehen sich gegenseitig an die Kehle. So lange, bis einer von beiden kraftlos zu Boden sinkt. Doch sie können nicht sterben, denn sie sind keine gewöhnlichen Wölfe. Immer wieder, Tag für Tag und Nacht für Nacht, erwachen sie zu neuem Leben und beginnen immer wieder von vorn diesen Kampf. Sie ruhen niemals. Wieder schwieg der alte Mann eine Weile. Doch Tahuame wurde ungeduldig. Welcher Wolf gewinnt, Großvater? Welcher Wolf gewinnt? Sag schon! Sescate lächelte und legte seinen Arm um die Schulter des Knaben. Der, den du fütterst, antwortete der Indianer. Wie lebe und gestalte ich meinen Lebensweg? Welchen Propheten, welchen Prediger glaube ich? Welchen Wolf füttere ich jeden Tag? Sind es die Ängste, das Misstrauen, die Dunkelheit und die Verzweiflung, die so meinen täglichen Denk- und Erlebensprozess beeinflussen? Ich meine, es ist nachvollziehbar. Schaut euch unsere Massenmedien an, von der Tageszeitung über Radio und Fernsehen bis zum Internet. Tag und Nacht laufen uns die Nachrichten nur so hinterher. Sie überschütten uns mit ihren Botschaften. Und diese Botschaften verbreiten sich in dieser ganzen Welt schneller als früher die Pest im Mittelalter. Und viele von diesen Informationen sind gefährlicher als die Pest. In welcher Zeit leben wir eigentlich? Diese Frage stelle ich mir immer wieder. In welcher Zeit? In Afrika werden junge Frauen entführt und massenhaft vergewaltigt. Ich sage nur Boko Haram. Im vorderen Orient posieren sogenannte Gotteskrieger mit den abgeschlagenen Köpfen ihrer Feinde im Internet. In Frankreich werden Journalisten die Köpfe weggeballert, weil sie angeblich den Begründer einer Weltreligion beleidigt haben. Und auch hier in unserem Land nehmen Angst und Unsicherheit zu. Wir schauen uns gegenseitig in die Augen auf dem Bahnhof und denken, vielleicht führt der ja wieder etwas im Schilde. Vielleicht hat er eine Bombe in seinem Koffer. Ja, es ist eine Zeit, es ist unsere Zeit, in der wir leben. Und jetzt sage ich etwas, diese Zeit unterscheidet sich nicht besonders von den anderen Zeiten in der Weltgeschichte. Denn wir Menschen sind und bleiben immer wieder die gleichen, mit gleichen Ideen und gleichen Vorstellungen. Und neulich sagte jemand zu mir, du, ich höre und sehe mir diese Flut von Informationen kaum noch an. Ich kann sie nicht mehr hören. Ich schalte einfach aus und ziehe mich dann in meine innere Burg zurück. Ich will es nicht mehr hören. Ich höre sie mir trotzdem an. Aber ich kann ihn irgendwie verstehen. Ich glaube, und davon bin ich fest überzeugt, dass in den meisten Menschen auf unserer Erde, mit Abstand den meisten Menschen, Ruhe und Frieden wichtig ist. Sie wollen in Ruhe und Frieden miteinander leben. Sie wollen eine Hoffnung. Sie wollen eine Zukunft für sich und ihre Kinder und ihre Enkelkinder. Doch wann? Das ist die Frage, die wir uns sicher auch immer wieder stellen. Doch wann wird das endlich so weit sein? Wann wird aus Ihrer Hoffnung eine Realität, eine Wirklichkeit? Wann wird das sein? Vor kurzem las ich ein Interview, das ein Journalist mit einem älteren Juden in Israel führte. Es ging dabei um die Tatsache, wir wissen es seit Jahren, seit Jahrzehnten, ist dort eine permanente Feindschaft zwischen Israelis und Palästinensern. Und diese Feindschaft wird auch immer mal wieder zu einem sogenannten heißen Krieg dann. Und der Journalist fragte den Juden, na, was glaubst du? Was glauben sie? Wann hören diese Feindschaften endlich auf? Wann können die beiden Völker in Ruhe miteinander leben? Der Mann überlegte kurz und sagte nur, wenn der Messias kommt, erst dann. Jeremia schrieb die Worte Gottes in seinem Brief und er schrieb den Juden in Babylon, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu geben, eine Zukunft, wie ihr sie erhofft. Ich, der Herr, der Gott Israels, sage es. Die Zukunft der gefangenen Israeliten, das wissen wir, diese Zukunft lag in ihrer Heimkehr nach Jerusalem. Und darin lag ihre ganze Hoffnung und Zuversicht. Aber wie sieht deine und meine Hoffnung und Zuversicht für unsere Zukunft aus? Was erwarten wir von unserer Zukunft? Das ist sicher abhängig von unserem Alter, keine Frage. Junge Menschen und ältere Menschen haben natürlich und müssen eine andere Zukunftsperspektive haben. Aber wir alle, und da sind wir uns wieder gleich, wir alle haben das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, in der wir die Verheißung Jesu haben. Wenn Jesus seinen Jüngern und uns erzählt, in meines Vaters Haus gibt es noch viele Wohnungen für euch. Und ich gehe hin und bereite diese Wohnungen für euch vor, damit ihr einmal mit mir gemeinsam dort leben könnt. Unser Vertrauen, unsere Hoffnung als Christen, unser Glaube an diese Worte Jesu ist für mich die Brücke von diesem Leben in das andere, in das ewige Leben. In jene Zukunft, die wir erleben werden, wo wir aber nicht wissen, wie sie sein wird. Aber ich glaube, ich habe dann diesen inneren Frieden, auf den die Menschheit sicher wartet. Und bis dahin, was geschieht bis dahin mit uns? Die beiden Wölfe werden weiter täglich in uns miteinander kämpfen. Und mal liegt der eine etwas vor und mal liegt der andere etwas vor. Mal empfinden wir mehr Angst, mehr Dunkelheit und mal haben wir Tage von Licht und Hoffnung. Und ich glaube, wenn jener Wolf, der uns so Licht, Liebe und Hoffnung schenkt, immer so eine Nasenlänge vor dem anderen ist, dann haben wir unser Leben gewonnen. Erich Kästner, ein Mann der deutschen Sprache, hat uns ein Wort mitgegeben, das uns begleiten soll, wenn wir einmal so mit gemischten Gefühlen, vielleicht auch mit ängstlichen Gefühlen in die Zukunft schaut. Erich Kästner formuliert, wird's besser, wird's schlimmer, fragt man alljährlich, seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Zum Schluss noch ein paar Worte Jesu, die er zu uns durch Johannes sagte, als Johannes auf der Insel Patmos war. Wir können die Offenbarung aufschlagen, Kapitel 21, wer möchte, und kann dort die Worte Jesu lesen, die er durch Johannes zu uns sagte. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Amen.